Herzlich willkommen bei Tonritas Kessel, dem Podcast rund um heimische Magie, Hexen, Zaunreiten, Runenzauber und nordischen Schamanismus. Mein Name ist Annette Baumgarten, ich bin Autorin, Hexe, Wölver und Zauberwirkerin. Seit vielen Jahren unterrichte ich in Präsenz und online die schamanisch-magischen Wege Europas. Meine Aufgabe sehe ich darin, Menschen zu helfen, ihre eigene spirituelle Verbindung zu entdecken und ihre Bestimmung zu finden, verwurzelt im Hier und Jetzt, in der Welt, die uns alle umgibt. Wie schon beim letzten Mal versprochen, geht es heute weiter mit einer Folge über die Rauhnächte. Noch dauert es etwas, bis die Rauhnächte selbst wirklich beginnen, aber der Neumond diese Woche bzw. der beginnende, zunehmende Mond ist für mich die perfekte Zeit, um mit den Vorbereitungen auf die Rauhnächte zu starten. Während der Rauhnächte galten früher in vielen Gegenden strenge Sauberkeits- und Arbeitsvorschriften. Nicht nur in der Vergangenheit, sondern zum Teil gelten die Regeln in einigen Familien bis heute. Viele kennen zum Beispiel, dass während der Rauhnächte nicht gewaschen werden darf und schon gar nicht darf Wäsche auf der Leine hängen. Es hieß, in dieser könne sich die wilde Jagd verfangen, was zu Problemen für die Bewohner des ganzen Hauses führen würde. Die Intensität, mit der insbesondere an diesem Gebot auch heute noch festgehalten wird, ist schon beeindruckend. Unvergessen in meiner eigenen Familie, und darüber wird auch heute noch erzählt, ist, wie eine entferntere und schon recht betagte Tante von mir vor mehr als 50 Jahren schreiend aus dem Haus rannte und einer ihrer Angestellten, die gerade beim Wäscheaufhängen war, vorwarf, sie würde alle die ganze Familie umbringen wollen, weil sie die Wäsche gerade draußen aufhing. Meine Großeltern und Eltern sahen das nicht ganz so streng und so wurde immer bei uns für kleine Kinder gewaschen, wenn nötig. Aber dann im Haus getrocknet und später dann eben mit dem Trockner. Dennoch gilt auch bei meiner Mutter und auch bei mir heute noch, möglichst nicht waschen, nichts auf der Leine und vor allem während der Rauhnächte auch mal ausruhen. Aber wenn es wirklich sein muss, gerade wenn man kleine Kinder hat, dann wird auch in den Rauhnächten schon mal gewaschen. Außerdem galt früher, Wolle und Flachs mussten abgesponnen sein, die Spinnräder verschlossen, die Spinnstuben aufgeräumt und leer. Das Haus sollte ordentlich sauber und aufgeräumt sein, Schulden bezahlt, wichtige Aufgaben beendet. Wäscheleinen sollten während der Rauhnächte am besten gar nicht gespannt sein und besonders die Unterwäsche junger Frauen sollte auf keinen Fall zu sehen sein, da dies die wilde Jagd anlocken würde. Auch geliehene Gegenstände sollte man nach Möglichkeit vor den Rauhnächten zurückgegeben haben. Aus all dem ergibt sich automatisch, dass der Monat vor den Rauhnächten eine umso arbeitsreichere Zeit war. Denn man sollte ja versuchen, möglichst alle Tätigkeiten, die vorbereitet werden konnten, auch wirklich vorzubereiten. Die Wäsche waschen und in den Schrank legen, das Haus gründlich aufräumen, schon lange liegen gebliebenes abschließen, damit man es nicht mit ins neue Jahr nehmen musste. Ganz diesseitig betrachtet ist es ja auch viel schöner, ohne lange To-Do-Liste und Chaos in die Feiertage und ins neue Jahr zu gehen, oder? Darum, finde ich, spielt Vorbereitung schon eine wichtige Rolle. Vor den Rauhnächten mussten früher bestimmte Speisen zubereitet werden, wie spezielles Gebäck, Bier musste gebraut und besondere Tiere mussten geschlachtet oder gejagt werden. In vielen Gegenden sollte jedes Mitglied eines Haushaltes vor der Weihnachtszeit bzw. vor Beginn der Rauhnächte ein neues Kleidungsstück erhalten, das dann an Weihnachten getragen werden konnte. Es galt als besonders glücklich, wenn alle Kleidungsstücke neu waren, die am Weihnachtsabend getragen wurden. Außerdem sollten sich alle in der Vorweihnachtszeit gut waschen und, besonders in Skandinavien, in die Sauna gehen. Eine Handschrift aus dem 15. Jahrhundert berichtet, dass man im Alpenland zur Vorbereitung auf die Rauhnächte die Zimmer mit Tannengrün und blühenden Zweigen zu Ehren von Frau Percht schmücken solle. In Ostpreußen glaubte man, dass die guten Verstorbenen an Weihnachten und während der Rauhnächte in die Stuben einkehrten. Ihnen zu Ehren wurden die Zimmer mit Tannengrün geschmückt. Auch dies musste vorbereitet und geplant werden. Übereinstimmend wird aus vielen Gegenden berichtet, dass schon in den Wochen vor den Rauhnächten darauf geachtet werden sollte, möglichst das Vieh vor der Dunkelheit am Abend zu füttern, da in den Nächten davor auch die nachtfahrenden Geister und wilden Züge schon aktiv waren. Diese nächtlichen Züge galten aber, und ich finde, das ist wirklich wichtig zu verstehen, nicht immer als gefährlich oder schädlich, sondern sie waren ein wichtiger Segen. Sie waren notwendiger Teil des Jahreskreises und sie brachten Fruchtbarkeit und Schutz. Die meisten Regeln wie keine Werkzeuge über Kreuz hinlegen, keine Wäscheleinen etc. galten vor allem ursprünglich gar nicht so sehr der Abwehr dieser nächtlichen Züge, sondern vor allem wollte man den Weg für sie freimachen. Man wollte diese nächtlichen Geisterzüge nicht aufhalten, nicht behindern, stören. Aus all diesem Brauchtum ergibt sich für uns Heutige einiges an Ideen und Anregungen zur Vorbereitung der Rauhnächte. Dazu gehört das Schmücken der Räume mit Tannengrün und Wunschruten, das Backen und Brauen besonderer Leckerbissen und das Abarbeiten der oft langen Liste der lästigen Tätigkeiten, die wir alle oder zumindest ich so gerne vor uns herschieben. Dieses Aufräumen, Klären, Beenden und Abschließen ist auch der Grund für die in den letzten Jahren so beliebt gewordenen Sperrnächte. Der Begriff Sperrnächte oder auch alternativ manchmal Dunkelnächte genannt, ist in den volkstümlichen Überlieferungen nicht überregional oder breit überliefert, ganz anders als die Rauhnächte selbst. Lokal habe ich einzelne Sperrnächte gefunden, also auch so bezeichnet mit dem Ausdruck Sperrnacht. Dann waren sie aber manchmal schon Teil der Rauhnächte oder zum Beispiel im Mittelbadischen oder im Elsass gab es den Brauch der Sperrnacht, die Nacht vor dem 24. Dezember, in der rituell die Spinnstube oder das Spinnrad gesperrt wurde. Dieses Fest war das höchste Fest der Spinnstube und wurde mit Festmahl und Tanz gefeiert. Aus einer Gemeinde der Stadt Bühl in Baden wird auch davon berichtet, dass junge Mädchen um Mitternacht in dieser Sperrnacht über einen Besen springen mussten. Außerdem galt die Sperrnacht als besonders verspukt. So sollte man in dieser Nacht nicht den Kopf aus dem Fenster strecken, auch nicht, wenn man es dort klopfen hört oder wahrscheinlich sogar erst recht nicht, wenn man es klopfen hört. Die Sperrnächte oder Dunkelnächte scheinen so klar benannt, also eher eine moderne Schöpfung zu sein. Aber die Bräuche, zu denen die Bezeichnung und die modernen Ideen passen, sind überliefert, wenn auch nicht als ritueller Block von 12 Nächten und auch nicht so einheitlich wie Rauhnächte. Eine Vorbereitung auf die 12 Heiligennächte und die Weihnachtszeit scheint aber sinnvoll und heute wie früher notwendig für eine weitgehend besinnliche Rauhnachtszeit. Und darum bemühe auch ich mich, jedes Jahr ab Mitte November mit den Vorbereitungen für den Jahresabschluss zu beginnen. Manchmal gelingt das ganz wunderbar und manchmal erwarte ich auch zu viel von mir, mache zu viele Termine aus oder vielleicht kommt auch noch eine jahreszeittypische Erkältung dazwischen und dann muss ich natürlich Abstriche machen. Aber auch das ist okay, denn meine Erfahrung zeigt mir, es muss nicht perfekt sein. Wichtiger ist, im Flow zu sein, im Fluss, im Einklang mit dieser Zeit. Und genau darum ist es wichtig, sich zur Vorbereitung auf die Rauhnächte auch nochmals Zeit zu nehmen, um darüber nachzudenken. Was ist mir eigentlich wichtig? Worauf lege ich Wert? Was möchte ich unbedingt noch vor den Rauhnächten fertig haben oder abschließen? Und was ist eher ein nice to have? Werde dir also klar über deine Prioritäten. Für diejenigen, die in diesem Jahr bei meinem Kurs Rauhnachtszauber dabei sind, gibt es deshalb auch extra schon den ersten Rauhnachts-Live-Call am 1. Dezember. Natürlich mit Aufzeichnungen, falls jemand keine Zeit hat, live dabei zu sein. Und da sprechen wir auch über die Vorbereitung zu den Rauhnächten. Den Link zum Kurs teile ich natürlich wie immer in den Shownotes dieser Folge und bis Dezember kannst du dich dort auch noch anmelden. Für diejenigen, die schon im Rauhnachtskurs 25, 26 sind, vergesst bitte nicht, euch auch für die kurseigene, exklusive WhatsApp-Gruppe anzumelden. Für mich gehört zu den Vorbereitungen auf die Rauhnächte auch das Nachdenken über das sogenannte 13-Wünsche-Ritual. Dieses ist kein alter überlieferter Brauch oder wenigstens nicht, soweit ich das wüsste, aber ich finde es persönlich einfach so ganz zauberhaft. Ich erkläre kurz, wie es funktioniert. Du sammelst insgesamt 13 Wünsche und schreibst sie auf kleine Zettel oder lose. Du faltest diese zusammen und hebst sie auf für die Rauhnächte. Ich sammle diese Wünsche gerne etwa ab Ende November, Anfang Dezember, damit ich auch rechtzeitig damit fertig bin. In jeder der 12 Rauhnächte wird dann eines dieser Lose gezogen und ohne Ansehen verbrannt. Vielleicht zusammen mit passendem Räucherwerk, im Rahmen eines kleinen Rauhnachtsrituals oder auch einfach ohne große Umstände. Am Ende der 12 Nächte bleibt eines der Lose übrig. Und dieses wird nicht verbrannt, sondern aufgefaltet und gelesen. Dieser 13. Wunsch ist der Wunsch oder das Thema deines kommenden Jahres. Um diesen Wunsch solltest du dich im kommenden Jahr selbst kümmern und dich immer wieder an ihn erinnern. Für die anderen 12 Wünsche ist bereits gesorgt. Sie liegen nicht in deinem Einflussbereich. Die Geister, Götter und Ahnen oder das Universum kümmern sich um sie. Du kannst das sehen, wie du möchtest, aber wichtig ist der 13. Wunsch. Ich liebe diesen 13. Wunsch und ich lege mir das Los gerne in den Kalender, um es nicht zu vergessen und um mich immer wieder im Laufe des Jahres daran zu erinnern, dass hierauf mein Fokus liegt. Aus diesem Grund achte ich darauf, bei den 13 Wünschen etwas aufzuschreiben, das mir wie ein Licht den Weg durch das Jahr weist und vor allem Wünsche, die auch wirklich Bedeutung haben. Außerdem formuliere ich die Wünsche so, als wären sie schon geschehen und eine feste Tatsache. Während ich sie aufschreibe, konzentriere ich mich auf sie und stelle mir vor, wie es wäre, wenn sie wahr sind. Ich verknüpfe diese Vorstellung mit echten Emotionen wie Dankbarkeit, Liebe, Mitgefühl oder Glück und rufe diese möglichst spürbar in mir wach. Diese Übung alleine ist schon wunderschön, wirkmächtig und tröstend. Schon das Wünschen, Vorstellen und dankbar dafür zu sein, dass sie sich erfüllt haben, in dem Moment, wo ich sie aufschreibe, hat einen direkten Einfluss auf das Leben und auf den Weg, den wir gehen. Ich schreibe also nicht auf, ich wünsche mir Gesundheit, sondern ich bin gesund oder sogar ich bin dankbar für meine vollkommene Gesundheit. Du kannst dir Gesundheit, Liebe, Glück, Wohlstand, Frieden für dich und deine Lieben oder für die ganze Welt wünschen. Du kannst dir wünschen, mehr zu lesen, zu lernen, zu wachsen oder dass du mitfühlend und liebevoll mit deinen Mitmenschen bist. Du kannst dir wünschen, dass dein Zuhause voller Wärme und Liebe ist, dass die Dinge sich gut entwickeln und zum Wohle wandeln. Du kannst dir alles wünschen, was du willst. Ich empfehle nicht, nur oberflächlich und eng zu wünschen. Ich habe diesen einen Job, auf den ich mich gestern beworben habe, sondern besser, ich bin dankbar für meinen wundervollen, erfüllenden Beruf. Ich habe meine Bestimmung gefunden, meine Berufung, meinen Seelenplan. Stell dir dabei vor, wie du glücklich, erfüllt und voller Zufriedenheit bist. Versuche diese Empfindung in dir stark werden zu lassen. Ich wünsche mir auch gerne Dinge für meine Lieben, Gesundheit, Glück, gutes Gedeihen und vor allem dann, wenn ich darauf auch Einfluss haben kann, wie bei meinem Kind oder meinem Mann. Wichtig, nicht so eng und spezifisch wünschen, sondern eher für einen Wandel zum Wohle in einer Sache, ohne ganz genau bestimmen zu wollen, wie dieser Wandel denn jetzt zustande kommen soll oder was er exakt bedeutet. Ich konzentriere mich dabei, aber vor allem darauf, wie es mir damit geht. Und wie ich mich damit fühle, glücklich, dankbar und vor allem so formulieren, als wäre es schon Wirklichkeit. Doch wichtiger als die Wünsche, die du verbrennst, ist der eine Wunsch, der übrig bleibt. Der eine Wunsch, an dem du selbst im kommenden Jahr immer wieder wirken sollst, der dir eine leuchtende Laterne auf deinem Weg durchs nächste Jahr sein sollte. Immer wenn es schwer wird, wenn du nicht weißt, was du tun oder wie du dich entscheiden sollst, schau auf diesen Wunsch. Stell dir vor, wie es ist und wie du dich fühlst, wenn er Wirklichkeit ist. Und richte dich und vor allem auch dein Handeln darauf aus. Wenn du das 13-Wünsche-Ritual so angehst, dann ist es kein leeres Haben-Wollen- und Konsumritual, sondern es wird dir helfen, deinen individuellen Weg zu gehen und ein fantastisches Jahr 2026 zu erleben. Eine Frage, die ich dazu oft gestellt bekomme, lautet: Ich habe keine 13 Wünsche, das ist viel zu viel. Kann ich das auch mit nur einem oder drei oder fünf Wünschen machen? Wahrscheinlich werden unterschiedliche Menschen darauf auch unterschiedliche Antworten geben. Das ist auch vollkommen okay. Ich glaube, du kannst dieses Ritual auch mit weniger Wünschen durchführen. Aber wichtig ist, dass du am Ende einen Wunsch übrig hast. Denn dies ist das Thema oder der Wunsch, um dessen Verwirklichung du dich aktiv im kommenden Jahr selbst kümmern solltest. Und wie schon gesagt, die Zeit vor den Rauhnächten ist die Zeit, in der ich beginne, über meine 13 Wünsche für das kommende Jahr nachzudenken und mich frage, was ist mir wichtig? Wer möchte ich sein? Wie möchte ich leben? Das 13-Wünsche-Ritual hat viele begeisterte Fans und beinahe ebenso viele können gar nichts damit anfangen und finden es äußerst eigenartig. Ich selbst mag es sehr und es ist Teil meiner ganz persönlichen Rauhnachtsbräuche. Wie ist es bei dir? Hast du es schon gemacht? Wie ist es dir damit ergangen? Oder kannst du vielleicht auch einfach nichts damit anfangen? Schreib mir sehr gerne dazu in die Kommentare zu dieser Folge. Auch in den nächsten Folgen von Tunritas Kessel spreche ich über die Rauhnächte. Wenn dir da ein Thema wichtig ist oder dich besonders interessiert, schreib mir sehr gerne an info@tunrita.de oder auch hier in die Kommentare oder über Instagram. Vielleicht kann ich auch dein Thema noch einbinden in die nächsten Folgen. Ich hoffe außerdem, dass ich in den kommenden Wochen Zeit haben werde, auf Instagram auch nochmals zum Thema Rauhnächte kurz live zu gehen. Also folge mir am besten auch dort, um nichts zu verpassen. Ich wünsche dir einen magischen November. Mögen Geister, Götter und Ahnen mit freundlichen Augen auf dich sehen. Tschüss!